Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast, der Podcast, der die Buchnazis exposed, heute mit einer neuen Knallerfolge inklusive Atomspione, Blut und Oldschool-Bitch-Files im Florenz des 16. Jahrhunderts. Muss man auch mal können. Mit dabei natürlich meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen, die Doppelspioninnen dieses Podcasts aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet. Annika.
Hallihallo.
Und natürlich wieder auch mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
Salü. Und natürlich auch mit dabei der Mann, der auf allen Fresken in Münster zu sehen ist, Robin.
Na, noch nicht allen, aber bald.
Du arbeitest dran.
Wir arbeiten dran.
Genau. Wir arbeiten dran. Mit jeder Folge ein bisschen weiter an die Weltherrschaft. Ja, bevor wir jetzt zu unseren Büchern kommen, haben wir einen pickepackevollen Nachrichtenblock für euch vorbereitet. Und jetzt geht's erstmal um einen unserer Lieblingsautoren, nämlich den Heinz Strunk. Was ist denn da schon wieder los, Maike? Was hat der Heinz da denn da schon wieder in der Hinterhand?
Heinz Strunk hat es schon über Wochen auf Instagram geteased und jetzt ist es soweit. Am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg ist Ein Sommer in Niendorf zu sehen, was wie fast alle Romane von Heinz Strunk von uns natürlich euphorisch besprochen wurde. Die nicht euphorisch besprochen wurde, wurden deswegen nicht euphorisch besprochen, weil wir sie gar nicht im Programm hatten. Das waren die frühen Strunks, als es uns noch gar nicht gab. Aber dann haben wir ihn groß gemacht, den Heinzer, bin mir sicher sowas. Und haben alles von ihm abgefeiert und hier im Programm besprochen, hatten ihn auch zweimal zu Gast im Interview. Das könnt ihr noch nachhören auf unserer Website. Einfach oben in der Suchleiste Heinz Strunk eingeben. Und jetzt kann man das Theaterstück zu Ein Sommer in Niendorf eben in Hamburg bewundern. Selbstverständlich mit dabei ein anderer Freund dieser Show, auch schon zu Gast im Interview und in Buchvorstellungen vertreten, der gute Rocco Schamoni und natürlich auch der dritte im Bunde von Studio Braun, Jacques Palminger, sie alle auf der Bühne zu erleben in Hamburg. Diese Information wollen wir euch im Nachrichtenblock natürlich nicht vorenthalten.
Wie kämen wir denn dazu? Und wir sind ja hier nicht nur der ausgewiesene Heinz-Strunk-Fan-Podcast, was ja definitiv so ist, sondern auch der Preislisten-Podcast. Und seit kurzem ist die Shortlist für den Women's Prize for Fiction raus. Annika, haben wir denn da interessante Kandidatinnen draufstehen?
Auf jeden Fall. Also wir freuen uns vor allem sehr, dass The Safe Keep von Yael van der Wooden noch mit dabei ist. Das haben wir hier auch schon im Podcast vorgestellt in ihrem Haus. Das steht jetzt mit auf der Shortlist. Und Good Girl von Aria Aber, die ja aus Deutschland kommt, hier aufgewachsen ist, ist auch noch auf der Shortlist. Und der Vollständigkeit halber, lieber Robin, du weißt ja, wir sind ja auch die Sachbuchspezies
ja,
hier.
Ja,
auch die Shortlist für den Women's Prize for Nonfiction ist draußen, auch mit 6 Titeln. Nene Cherry ist übrigens auch noch dabei. Also von daher, wir werden das hier weiter beobachten. Women's Prize, haben wir ja schon mal gesagt, als die Longlist rauskam in diesem Jahr. Sehr, sehr interessant. Wir bleiben dran.
Absolut. Und jetzt kommen wir zu einem, ja, ich will nicht sagen Highlight-Thema, aber ich glaube, es wird hier für einige Späße sorgen, obwohl das Thema an sich überhaupt gar nicht witzig ist. Wir berufen uns auf einen Artikel aus der Tagesschau mit dem schönen Titel Literatur als Türöffner der neuen Rechten. Lesekreise und Rezensionen, eigene Buchmessen, wie sich die neue Rechte literarisch aufstellt, von Nathalie Deiber und Elena Deutscher. Und da haben wir uns mal so ein bisschen durchgeklickt und so mal so ein bisschen recherchiert und sind so ein bisschen in so ein Rabbit Hole gefallen, könnte man sagen. Denn die neue Rechte, das ist ja jetzt gar nicht so fernab, also das kennen wir ja schon von den letzten Jahren, den letzten 10 Jahren eigentlich, die neuen rechten Verlage, die sich dann in Frankfurt oder in Leipzig auf den Buchmessen einschleusen, wo es dann Proteste gibt, wo dann gesagt wird, dürfen diese Leute da bleiben oder dürfen die überhaupt da einen Stand haben, wollen wir mit denen in ein Boot geworfen werden, also da gab es ja schon viele, viele Proteste und die neue Rechte hat halt viele, mittlerweile auch viele andere Kanäle, wo sie durch die Literatur oder mit Buchrezensionen versuchen, Leute auf ihre Agenda aufmerksam zu machen und die dann auch ja, bestimmte Werke deren Bedeutung umdrehen, damit sie in ihr eigenes Narrativ passen, was man halt leider so von den neuen Rechten auch so kennt. Ja, neu ist jetzt, dass es auch eine Buchmesse dazu gibt mit dem eher unschönen Namen Messe Seitenwechsel, ja, typisch Neurechte. Und da tummeln sich dann doch einige Vertreter dieser neurechten Verlage, die leider auch schon bekannt sind, zum Beispiel Susanne Dagen oder auch Götz Kubitschek, die ja, sehr bekannt sind und in der neuen rechten Szene schon seit langem unterwegs sind, in der identitären Szene unterwegs sind. Susanne Dagen hat auch noch eine Literatursendung auf YouTube, wo sie dann solche eher unschönen Gestalten wie Martin Sellner, verurteilter Rechtsextremist, einlädt, um mit denen über irgendwas zu diskutieren, der dann unter einem Pseudonym auftaucht, aber es ist halt Martin Sellner gewesen. Und diese ganze Intrige oder wie viel sich da rumspannt, da wollen wir jetzt mal ein bisschen mit euch drüber diskutieren oder beziehungsweise wir wollen ein bisschen mal darüber diskutieren, was das noch für Auswüchse hat, was da los ist und was wir davon halten sollen. Also nix.
Ja, also wir sind da wirklich in ein Rabbit Hole reingefallen, genau wie Robin sagte. Wir sind jetzt hier total geredpillt worden von diesem Tagesschau.de-Artikel. Da wird es kurz angesprochen, dass es jetzt eben diese Buchmesse gibt. Und da dachten wir uns, wir gucken uns das mal genauer an, weil auch wir haben hier ja wie wild diskutiert, ob die Reaktion auf den Stand rechter Verlage auf der Frankfurter Buchmesse angemessen war oder ob das nicht ins Opfernarrativ dieser Buchmesse reingespielt hat. Zumal wir waren damals auf der Buchmesse und diese Stände waren ja von jede Menge bewaffneter Polizei bewacht. Also wenn dort Menschen gesagt haben, ich traue mich da nicht mehr hin, weil das sind jetzt die Faschos, haben wir uns halt gefragt, ob das nicht am Ende vom Tag den Faschos sogar hilft, sowas zu sagen. Könnt ihr euch nochmal anhören? Jetzt jedenfalls machen die ihre eigene Buchmesse und es ist genau wie du sagst, Robin, da sind sie alle dabei. Susanne Dagen, die das Buchhaus Loschwitz betreibt, eine bekannte neurechte Buchhandlung, die Teil der AfD-Fraktion in Dresden ist, die steckt da dahinter und kooperiert mit Götz Kubitschek, den wir kennen, der zusammen mit seiner Frau Ellen Kositzer den Antaios Verlag, den neurechten Verlag betreibt. Dagen und Kositzer haben dann aufgeblättert zugeschlagen, neue Rechte lesen. Da werden dann diese illustren Gestalten eingeladen, wie eben Martin Sellner, der da unter einem Pseudonym auftritt. Und die große Frage, die da hinter allem steht, ist natürlich, wie schafft es die neue Rechte, wenn sie es schafft, Literatur zu instrumentalisieren, um ihre Botschaften an den Mann und die Frau zu bringen und faschistische Positionen, rechte, neurechte Positionen zu normalisieren. Dazu hat sich auch in diesem Tagesschauartikel Ingo Schulze, ein ostdeutscher Schriftsteller, den wir auch schon hier im Programm hatten, geäußert. Der sagt, Zitat, ich habe Vertrauen in die Bücher. Wenn es ein gutes Buch ist, dann kann man es nicht nach rechts verbiegen. Ich habe da Zutrauen in die Bücher und auch in den Großteil der Kritiker und Leser. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Vertrauen nicht habe, weil wir wissen aus der deutschen Geschichte, dass das Framing von Kunst, das Narrativ, das um Kunst gebaut wird, dass ideologische Sichtweisen, die Leuten in den Kopf gesetzt werden und nur noch eine Interpretation zulassen, die andere Interpretationsmöglichkeiten gar nicht mehr möglich machen, dass dies sehr wohl erlauben, Kunst zu instrumentalisieren und Kunst auch so zu verbiegen, dass sie auf einmal in eine Richtung interpretiert wird, mit der sie eigentlich nichts zu tun hatte. Von daher halte ich das für eine sehr gefährliche Bestrebungen und ein wichtiges Thema, das es zu beobachten gilt, weil Literatur ist natürlich das, was uns hier am Herzen liegt, aber das ist ja symptomatisch für die Kunst allgemein, für die Instrumentalisierung von Kunst, um sie einzusetzen, um menschenfeindliche Botschaften zu verbreiten. Also dieses Rabbit Hole, es geht immer weiter. Annika hat sich eben auch schon hier reingesteigert in ihre Google-Orgie und ist hier fast ausgeflippt.
Ja, also es ist wirklich, genau wie ihr schon gesagt habt, wenn man da mehr reingeht, es wird wirklich immer, immer schlimmer. Und ich möchte vorweg schicken, wirklich Faschos, Finger weg von unseren Büchern und von unserer Literatur, weil genau das, was Maike gesagt hat, ich finde dieses Zitat von Ingo Schulze auch bedenklich. Wir kennen auch zig Beispiele, wo wirklich die Interpretation, die eigentliche Intention des Autors oder der Autorin überstrahlt. Wir haben das ja auch schon mal in einer Sendung gehabt, ist diese berühmte Karikatur von den Tieren, Elefant, Vogel, Affe, ne? Und dann heißt es, jetzt klettert mal alle auf den Baum und diese Karikatur wird heutzutage immer genutzt, um Inklusion zu verdeutlichen. Der Autor oder der Karikaturist, der das gemalt hat, hatte aber was ganz anderes damit im Sinn. Und da gibt es noch ganz, ganz andere Beispiele. Und wenn jetzt hier die Rechten versuchen, Bücher umzudeuten, dann muss dem natürlich ganz, ganz klar widersprochen werden. Und das kann auch nicht einfach so stehen gelassen werden. Auch dieses Argument, Literatur ist ja an und für sich nicht politisch. Also sind wir doch mal ehrlich, ist doch totaler Quatsch. Vor allem, wenn ihr unsere Sendung hier hört, wir finden hier in jedem Buch irgendwas Politisches. Alles ist politisch. Wir leben in einer politischen Welt. Also von daher, das wollte ich nochmal vorausschicken, weil mich das also wirklich auch ganz, ganz furchtbar ärgert. Jetzt also auch diese Messe, die stattfinden soll an zwei Tagen, am 8. und 9. November. Wir erinnern uns, Reichspogromnacht am 9. November, also auch ein sehr geschmacklos gewähltes Datum. Und wenn man sich da so ein bisschen auf dieser Seite der Messe anguckt, die werben natürlich damit, es muss jetzt mal eine Messe geben, wirklich für alle, weil ja immer, das ist auch so ein interessantes Narrativ, da heißt es nicht die rechten Verlage, sondern sie sprechen da immer von konservativen Verlagen, also auch da wieder, um sich so ein bisschen ins bürgerliche Gewand zu kleiden. Das ist schon mal das erste große Ärgernis. Und das zweite ist halt wirklich, wenn man sich diese Seite mal anguckt, wer da als Veranstalter geführt wird, wer da als Aussteller geführt wird. Also da ist wirklich alles dabei, was man gar nicht irgendwie groß haben will. Da sind so interessante Namen dabei, wie zum Beispiel Tumult, die Vierteljahreszeitschrift für Konsensstörung. Da ist die Kehre dabei, Zeitschrift für Naturschutz. Auch das ist ja ein Thema, was wir immer mal wieder hatten. Da werden ja nicht nur soziale Themen versucht zu unterwandern, sondern halt auch Öko-Themen. Hier haben wir noch den Ahriman Verlag, der solche schönen Sammlungen wie die Ketzerbriefe, Flaschenpost für unangepasste Gedanken herausbringt. Also da sieht man doch schon sehr, sehr deutlich, in welche Richtung das geht. Und wenn man sich jetzt mal die sogenannten Servicepartner da auf der Seite anschaut, da fällt einem erstmal auf, dass die alle Homepages haben, die sich sehr, sehr, sehr ähnlich sehen. Und da steht auch überall oder zumindest in fast allen Impressen, in vielen Impressen, die wir uns hier angeschaut haben, der gleiche Serviceanbieter dahinter, der also diese Homepages bastelt. Das ist die Kreatyp GmbH aus Halle an der Saale, die wiederum dem Ehepaar Zwerenz gehört. Und das Ehepaar Zwerenz, die also hier diese Messe auch mit ausrichten, UnternehmerInnen der Zwerenz-Gruppe sind, die waren auch schon mal diverse Male in den Schlagzeilen aus anderen Gründen. Die wollten zum Beispiel vor 2 Jahren ein sogenanntes Eritrea-Festival ausrichten. Eritrea, also auch ein, gehört zum Huezhu der autokratischen Länder auf dieser Welt. Und da sieht man also auch, wo das hingeht. Das ist also wirklich ein Geflecht aus Antidemokraten, aus Faschisten und aus rechtsgesinnten Menschen, die da dahinterstehen, die also diese Messe organisieren möchten. Klickt euch selbst mal durch, da gibt es ganz viele Anregungen, was das für Unternehmen sind, mit denen man möglichst nichts zu tun haben sollte. Also wirklich ekelhaft, um es einmal so zusammenzufassen.
Und sie spielen halt alle rein in das Narrativ, das wir schon festgestellt haben bei dieser Frankfurter Buchmesse, über die Robin und ich eben sprachen, nämlich wir sind die Opfer und das wird man ja noch sagen dürfen und haha, Meinungsfreiheit und die Medienpartner sind dann auch entsprechend Tichys Einblick. Und dann noch ein Medium, das wir bislang
dass
gar da nicht
News steht, wundert mich auch.
ja, das hat mich auch überrascht, Robin. Und Kontrafunk, Untertitel Die Stimme der Vernunft, da weiß man schon direkt, womit man es zu tun hat. Dieses Medium kannten wir bislang noch überhaupt nicht. Da klickt man dann drauf und dann sieht man noch einen, der abgerutscht ist und den total den Plot verloren hat, nämlich Achim Winter. Der war, Achtung, Schwank aus meinem Leben, früher noch Reporter bei Hallo Deutschland beim ZDF, wo ich mal Praktikantin war, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und den sieht man jetzt hier mit einem Mikrofon im Mund, kein Witz, auf kontrafunk.radio. Da sagt er solche Sachen wie: Wenn Marine Le Pen von einer kleinen Richterin aus dem Rennen genommen werden darf, was steht uns dann bevor? Werden die AfD und Alice Weidel überhaupt noch die nächsten Wahlen erleben? Die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Um Himmels Willen.
Oh Gott, ey. Also das ist Opfernarrativ.
Ja. Also das ist das, was wir dort erwarten. Deswegen mein kleiner Aufruf. Es sollte dringend ein demokratisch gesinnter Verlag einen Stand beantragen auf dieser Messe wegen der Meinungsfreiheit, weil dass Nazis scheiße sind, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, oder? Also von daher wäre das doch mal schön, dazu einen Stand zu machen. Ich finde auch, dass das ein Thema ist mit all diesen Verknüpfungen, die wir jetzt schon aufgezeigt haben, wo man echt ein Special draus machen könnte. 90 Minuten Wahnsinn. Wäre ein schönes Thema für Böhmermann. Ich würde auch wahnsinnig gerne Fabian Köster über diese Buchmesse laufen sehen und mal ein paar Fragen zur Meinungsfreiheit stellen an die verschiedenen Menschen, die da unterwegs sind und die dort ausstellen. Also viele, viele Möglichkeiten. Das ist ein Thema, das noch nicht breit genug rezipiert wird, weil die Übernahme der Kunst oder die Instrumentalisierung von Kunstbereichen, um verschiedene Meinungen zu verbreiten, das ist ein wichtiges und spannendes Thema. Das ist auch gerade im Bereich so populärer Medien wie Bücher, wo es ja auch große Trends wie BookTok gibt, die also auch viel an junge Menschen herantreten. TikTok ja auch ein Medium, wo die AfD besonders stark ist. Das ist wirklich journalistisch interessant, dieses Rabbit Hole mal näher zu beleuchten, würde ich sagen.
Ja, wir können es nicht empfehlen, dass ihr euch da reinbegibt, weil das ist schon krasser Schmutz. Aber jetzt die Recherche war spannend. Und wir hoffen, dass ihr am 8. und 9. November irgendwas anderes vorhabt. So Anti-Tipp, ne? Zwinker, zwinker. Investiert eure 15 Euro lieber woanders rein.
Ja. Kauft ein gutes Buch.
Genau, kauft ein gutes Buch. Apropos gute Bücher.
Oh, der Überleitungspapst wieder am Start.
Da ist er wieder.
Wir kommen zu unserem ersten Roman, zu schönen Themen kommen wir jetzt endlich mal. Zu unserem ersten Roman von einem Liebling dieses Podcasts. Und ob wir hier genauso intrigued sind wie bei seinen anderen Büchern, das werden wir jetzt erstmal von Annika hören.
Ja, ganz genau. Ich habe nämlich Neues im Gepäck von Steffen Kopetzky, genau wie Robin schon gesagt hat, großer Liebling unseres Podcasts, Steffen Kopetzky, da wissen wir, da kommt immer irgendein historisches Thema um die Ecke, das gut recherchiert ist, das spannend erzählt ist und bei dem wir auch noch ganz viel lernen können. Und jetzt schauen wir mal, ob das bei seinem neuen Roman auch so der Fall ist. Atom heißt der. Und wir begeben uns mal zu Beginn in die Mitte der 1920er Jahre. Dort beginnt nämlich unsere Story auf einem Rugbyfeld. Und zwar versucht dort Commander Scully Hamilton vom britischen Auslandsgeheimdienst, auch bekannt als MI6, einen jungen Spieler zu rekrutieren. Dieser junge Spieler spielt als sogenannter Fly Half. Das ist ein wichtiger Spielemacher, also eine wichtige Position, so ein bisschen vergleichbar mit der des Quarterbacks im American Football. Und der junge Mann heißt also Simon Badley und der ist nicht nur ein sportlich gewiefter Stratege, sondern auch ein begabter Physikstudent, der sich gerade für ein Auslandsstipendium in Berlin beworben hat. Nun muss man wissen, dass das Berlin nach dem Ersten Weltkrieg das Mekka der Naturwissenschaften war und deswegen kommt unser Protagonist Simon also nicht nur zum Geheimdienst, sondern im Januar 1927 eben auch nach Berlin. Dort verbringt er viel Zeit mit zwei KommilitonInnen, zum einen Sascha aus Russland und der deutschen Hedwig, genannt Hedi, in die beide Männer verliebt sind. Doch der Auftrag endet für Simon in einer persönlichen Tragödie. Und nach diesem unschönen Ausgang geht er nach England zurück, wendet sich vom Spionenleben ab und arbeitet erstmal relativ unverdächtig als Physiklehrer. Doch die Vergangenheit und die sich schnell verändernden politischen Entwicklungen in Europa, vor allem der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, zwingen ihn zurück in die Welt der Spione. Und ja, so Ende 1939, wie gesagt, der Zweite Weltkrieg ist schon im Gange, arbeitet Simon dann also von London aus in einem kleinen Team daran, Informationen über die Fortschritte der Deutschen beim Bau neuer Waffen zu sammeln. Es geht dabei vor allem um die sogenannten Vernichtungsraketen 1 und 2. Das waren damals völlig neue, brandgefährliche Sprengkörper, die Eigenschaften von Raketen und Bomben vereinten und so Angriffe mit nur kurzer Vorwarnzeit ermöglichten. Und nicht zuletzt geht es auch um den Bau einer ganz neuen Waffe, bei der die Spaltung von Uranatomen zu einer noch nie dagewesenen Zerstörung genutzt werden soll. Die Rede ist ja natürlich von der Atombombe. Es beginnt also ein Wettlauf gegen die Zeit, aber auch gegen Verbündete, denn auch die Alliierten selbst verfolgen ganz eigene Ziele. Jeder will die Bombe und je näher das Ende des Krieges rückt, wird auch das Wissen und Können der Nazi-WissenschaftlerInnen immer wichtiger für die späteren Siegermächte. Für Simon kommt außerdem eine persönliche Komponente hinzu, denn seine alte Flamme Hedi scheint beim deutschen Bombenbau eine entscheidende Rolle zu spielen. Düm, 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 düm. Okay. Das also erstmal hier ganz kurz zusammengefasst, worum es hier geht. Ihr seht schon, wir tauchen ganz tief ein in die Welt der Spione. Es geht um Intrigen, es geht um Verrat, alles, was dazugehört. Und das vor dem geschichtlichen Hintergrund. Hier spielt Steffen Kopetzky also seine große Stärke aus, unfassbar gründliche Recherche, eine spannende Geschichte, die Fiktion mit zahlreichen echten Charakteren und historischen Ereignissen verbindet. Zwar sind die meisten Protagonistinnen fiktiv, also vor allem die, an denen wir ganz nah dran sind, Simon zum Beispiel und seine Hedi und auch der Agentenchef Scully, Aber es gibt auch ganz viele echte historische Figuren, zum Beispiel auch der anfangs erwähnte Sascha Alexander Scherschewski vom Ersten Auftrag ist eine wahre Figur. Dazu kommen natürlich ganz viele politische Größen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, von Rudolf Hess über Winston Churchill und, wie es sich für einen echten Kopetzky gehört, natürlich auch illustre Gestalten aus der Welt der Spionage, zum Beispiel Jonah von Ustinov, genannt Klopp, das ist russisch für die Wanze, Vater von Sir Peter, später ja ein berühmter Schauspieler. Oder auch Ian Fleming, selbst Spion und Vater von, na klar, James Bond. Auch schon mal gehört den Namen. Also geistlicher Vater von James Bond in dem Fall natürlich. Das alles kombiniert mit auch sehr gründlichen Beschreibungen, zum Beispiel von Orten und dem Alltag der Menschen, ergibt ein sehr stimmiges zeitgeschichtliches Bild. Man taucht also regelrecht in die Kriegsjahre ein. Gerade auch London, das ja viel von Luftangriffen heimgesucht wurde, diese düstere Stimmung, die Entwicklung der Kellerkneipen, da ist man also richtig drin. Und Kopetzky füllt diese Lücken nicht nur mit interessanten Cameos, sondern erweitert auch unser Wissen. Denn es gibt ja auch Figuren, zum Beispiel einen Hans Kammler, der eine sehr tragende Rolle in dem Buch spielt. Er ist einer der meistgesuchten Wissenschaftler, den die Spione hier zu fassen bekommen wollen. Der war mir vorher überhaupt nicht bekannt. Auch Steffen Kopetzky nicht. Der ist auch auf Zufall auf diesen Namen gestoßen. Und das ist schon irgendwie verwunderlich, weil dieser Kammler wirklich eine ganz besonders gruselige Gestalt war. Der war nicht nur Leiter der Rüstungsprojekte, sondern auch Leiter für das Bauwesen der SS und verantwortlich für alle KZ-Bauten, einschließlich Gaskammer und Krematorien. Der hat quasi Auschwitz designt, wenn man das mal so furchtbar sagen will. Und hat natürlich auch das System der ZwangsarbeiterInnen aufgebaut.
Außerdem war er verantwortlich für das Massaker am Arnsberger Wald, wo 208 Leute gestorben sind.
Da hast du vollkommen recht, Robin. Ich glaube, wenn ich alle seine Gräueltaten hier aufzählen würde, dann wäre die Sendung leider viel zu lang. Also ja, ganz furchtbarer Mensch, das ist, glaube ich, klar geworden. Widerlich, aber es gibt hier nicht nur Gut und Böse, sondern es gibt hier auch ganz viele Ambiguitäten, die dieser Roman aufmacht. Ich meine, klar, Nazis sind die Bösen, jetzt nicht nur bei uns im Nachrichtenblock, sondern hier auch im ersten Roman. Aber diese Frage, wie weit die Alliierten damals gegangen sind, um das Beste für sich rauszuholen, das ist eine Frage, die hier auch nachschwingt, nachdem man das Buch durchgelesen hat. Denn wie viele Wissenschaftler wurden in die USA gebracht nach dem Krieg, dort nie für irgendwas angeklagt und stattdessen teilweise wie Popstars behandelt, ne? Also wenn man das einfach mal vergleicht, zum Beispiel Albert Speer ist ja bekannt, Chefarchitekt von Hitler. Natürlich hat er sich bereichert an ZwangsarbeiterInnen, hat auch eine Strafe bekommen. Aber andere, die sich ähnlich verhalten haben, wie zum Beispiel der Raketenpionier Werner von Braun, der ist nach dem Krieg in die USA gegangen und ist dort ein großer Star der NASA geworden. Ich habe dieses Buch aus diesen Gründen gerne gelesen, vielleicht mit so ein bisschen Abstrichen im Pacing. Ich fand es teilweise doch etwas langwierig erzählt für einen Spionageroman, aber die Spannung überwiegt, man bleibt hier dennoch dran. Vor allem, da möchte ich jetzt gleich mit Robin und Maike drüber sprechen, weil dieses Buch, auch wenn es in der Vergangenheit spielt, viele Bezüge zur heutigen Jetztzeit hat. Maike, Robin, wie hat euch Atom von unserem Kumpel, wenn ich ihn mal so nennen darf, Steffen Kopetzky denn gefallen?
Also ich muss gestehen, ich war ja hellauf begeistert. Also ich habe da gerne die 2-3 Tage, die ich es gelesen habe, total gerne drin verbracht und habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich das Buch wieder zur Hand nehmen konnte. Und war jedes Mal so, oh ja, Spionageroman, Zweiter Weltkrieg, geil. Und eigentlich, sagen wir mal ganz ehrlich, so wie als deutsche Leserinnen und Leser, uns hängt der Zweite Weltkrieg ja normalerweise zu allen Löchern raus. Einfach weil, es wird ja immer überall irgendwie verarbeitet, aber ich finde, Kopetzky hat hier was ganz Interessantes gemacht, was total Spannendes gemacht. Ich finde diese Charakterzeichnung total geil, das macht er immer. Also ich finde, Steffen Kopetzky ist einfach ein sehr guter Geschichtenerzähler auch einfach. Also man ist von Seite 1 irgendwie dabei und die Charaktere entwickeln sich auch. Also es sind ja nicht irgendwie so, finde ich, so blanke Charaktere, die so bleiben, sondern auch, die müssen moralische Entscheidungen treffen, die wachsen an ihren Entscheidungen und teilweise auch an den Sachen, die sie machen, werden ein bisschen mutiger und so weiter und so fort. Also es finde ich schon gut gemacht, wie Kopetzky hier seine Figuren zum einen einwebt und zum anderen auch aufgehen lässt, aufblühen lässt, nennen wir es einfach mal. Gerade jetzt natürlich die Hauptfigur. Aber ich fand gerade diese, du hast gerade gesagt, Annika Pacing, ich fand es gerade vom Pacing deswegen so geil, weil es so zwischendurch so ruhige Stellen gab. Gerade finde ich mit diesem Historischen und so muss man sich auch schon immer ein bisschen zurechtfinden, in welchem Teil des Krieges man gerade ist, was gerade da abgegangen ist. Ich finde, das wird sehr gut vom Buch gemacht, einem das zu erklären. Aber trotzdem glaube ich, wenn noch mehr Spionage drin gewesen wäre, wäre ich auf jeden Fall ein bisschen abgeneigter gewesen, nenne ich es mal, als wenn ja noch diese Passagen mit den Charakter Bögen drin hätte, wo dann ein bisschen auch was über die Hintergründe oder auch diese Beziehung, das Geflechte erzählt wird, die da ja immer wieder stattfinden. Die Beziehungen, die sie zueinander haben, auch die Spione untereinander, die sich ja teilweise vertrauen, teilweise nicht vertrauen können. Teilweise gibt es ja auch so Grauzonen. Also das war ganz spannend, das hast du gerade auch schon gesagt, Annika, diese Grauzonen, auch wenn dann auf einmal eigene, in Anführungsstrichen, alliierte Freunde beschattet werden müssen, um zu gucken, was die so machen oder eben andere moralische Entscheidungen getroffen werden müssen, die jetzt auch nicht so einfach sind, die eben nicht so A oder B sind, so, ne? So einfach gut oder böse oder sondern die sich einfach schwieriger einschätzen lassen und die auch teilweise, deren Ausgang ja auch teilweise gar nicht klar ist. Also auch die Entscheidungen, die teilweise die ProtagonistInnen da treffen müssen, sind ja wirklich sehr, sehr weitreichend. Und gerade in so einem Kriegsverlauf weiß man überhaupt gar nicht, wie sich das dann noch ausläuft. So, und das fand ich total interessant gemacht, dass einige Sachen, die früh im Roman passieren, dann später auch nochmal wieder auftauchen, was sie für einen Impact hatten. Teilweise auf diesen Kriegsverlauf oder auch auf bestimmte Aspekte dieses Kriegsverlaufs fand ich total spannend. Auch diese Cameos fand ich total super, dass dann auf einmal Ian Fleming da auftaucht. Ja, das fand ich cool. Ja, das Buch hat einfach viel Spaß gemacht und wie du schon auch sagst, die Parallelen zur Heutezeit, die sieht man natürlich auch mit diesen ganzen Spionage und niemand vertraut sich mehr und diese Unsicherheiten, die existieren. Natürlich haben wir es hier mit Krieg zu tun, auch Zweiter Weltkrieg, aber die Parallelen zu heute sind ja doch durchaus vorhanden und ich finde, es ist ein sehr aktuelles Buch und ein sehr interessantes Buch. Ich habe es total gerne gelesen, ich war mega gerne drin und ich kann es nur empfehlen. Maike, was sagst du denn? Gehst du d'accord?
Also wir haben ja hier schon dem wunderbaren Steffen Kopetzky einen Shoutout gegeben. Ein Papierstau-verifizierter Spitzentyp. Ich möchte es nicht verabsäumen, hier auch noch Dorle Kopetzky zu grüßen. Wir machen hier, Dorle. Shoutout to you. Wir machen hier manchmal sehr traurige Erfahrungen mit Menschen, die Pressearbeit für Bücher machen. Da haben wir jemand aus der letzten Folge sticht da ganz besonders hervor. Ne? Du weißt, wer du bist. Aber Dorle Kopetzky, auf die ist einfach Verlass, die macht es großartig. Die macht nämlich Presse für Literatur und die hat es einfach drauf. Das möchte ich hier jetzt auch mal loben, denn wir als literarische Journalisten verzweifeln manchmal an Menschen, die das nicht so gut machen wie sie. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Text hier. Ich bin die komplett falsche Leserin dafür. Ich würde niemals freiwillig einen britischen Spionageroman lesen. Also John le Carré ist ja besonders wichtig für Atom. Ich gucke auch keine James-Bond-Filme. Also auch bei Ian Fleming bin ich raus.
Maike, nee. Was stimmt denn mit dir?
Was ist denn jetzt los hier?
So, aber ich habe trotzdem dieses Buch hier gern gelesen, weil was Kopetzky natürlich macht, ihr habt es beide schon hervorgehoben, er vermischt Fakt und Fiktion, da werden wir gleich noch so einen Kandidaten haben. Und er schaut auch immer auf die Aspekte der Geschichte, die sonst nicht so im Vordergrund stehen. Also wenn man jetzt denkt, es kommt ein Roman zum Thema, wer hat die Atombombe gebaut und warum, da denkt man, oh, jetzt kommt schon wieder Oppenheimer, bitte nicht schon wieder Oppenheimer. Aber nein, dann geht es hier eben um Hans Kammler und Werner von Braun. Und das sind Aspekte deutscher Geschichte, die man vielleicht noch nicht gehört. Also ich kannte Hans Kammler vorher gar nicht, hatte den Namen noch nie gehört. Mhm. Und das ist auch eine Leistung von Kopetzky, dass er in einem Roman, der so viel Recherche erfordert hat und gleichzeitig im besten Sinne auch unterhaltsam ist, weil Unterhaltung ist kein böses Wort, dass er da den Fokus auf Aspekte der Geschichte lenkt, die sonst eben nicht so breit diskutiert werden und die ja diese großen, Annika, du hast es eingangs schon angedeutet, Implikationen haben. Denn das Spannendste für mich an dem Text ist ja, dass die Leute, um die es hier geht, die Nazis, um die es hier geht, nachdem der Krieg vorbei war, Karriere gemacht haben oder weiter Karriere gemacht haben, ganz einfach, weil sie für die Alliierten nützlich waren. Und da tun sich natürlich moralische Fragen, um nicht zu sagen moralische Abgründe auf, die wir auch in Deutschland selber mit manchen Nazis, die dann in der Bundesrepublik weiter Karriere gemacht haben, sehen und diskutieren sollten. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wie, Robin, du hast es auch ausgeführt, in diesem Roman mit dem Thema Moral umgegangen wird. Gleichzeitig muss ich eben sagen, für mich als jemanden, der aus diesem Genre nicht kommt, ist das Ding schon sehr, sehr lang. Aber auch ich habe das ganz gern gelesen und freue mich schon auf den nächsten Kopetzky, weil der eben immer die Tricks und Kniffe drauf hat, um Seitenlinien der Geschichte zu beleuchten und das eben auch sehr zugänglich zu machen. Und ich glaube, dass viele Leute, die niemals Binet, den wir später noch besprechen werden, lesen würden, weil ihnen das zu abgefreakt ist, auch sprachlich und theoretisch, dass die Kopetzky lesen, weil Kopetzky halt sehr viel süffiger ist und dabei aber auf sehr vergleichbare Art und Weise interessant mit Geschichte und was Geschichte uns lernen kann, umgehen wird. Aber wie gesagt, wir wollen hier, wir sind nicht der Podcast, der sagt, es ist wichtig und es lehrt uns etwas und haha, die Bildung. Nein, es ist vor allem unterhaltsam und macht Spaß. Und von daher würde ich mal sagen, bleiben wir weiterhin dem guten Steffen Kopetzky gewogen.
Auf jeden Fall. Ja, süffig finde ich auch wirklich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Und erstmal vielen Dank für eure Meinung. Sehr interessant. Und ich sehe in großen Teilen Zustimmung, was mich auch sehr freut. Und ich finde, Maike, vielleicht noch mal ganz kurz, was du auch gerade gesagt hast. Ich finde, das ist vielleicht auch so ein bisschen noch mal die Stärke von Kopetzky, die sich erst auf den zweiten Blick erschließt. Weil man liest diesen Roman, ne, süffig. Man liest da flott durch. Robin, das hast du ja auch gesagt. Man freut sich, wie geht's weiter? Und da wird einem vielleicht erst wirklich so nach dem Lesen bewusst, weil es sich so leicht in Anführungszeichen liest, und auch das meine ich überhaupt nicht abwerten, erst so im Nachhinein, so ein paar Stunden oder Tage später, fängt man dann an, halt ne, diese moralischen Fragen oder halt auch diese Bezüge zur Gegenwart. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass ich sowohl das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Ersteinsatz der Atombombe über Hiroshima in diesem Frühjahr zum 80. Mal jähren, also das dürfen wir beides nie vergessen, deswegen ist es allein schon ein wichtiges Thema. Und zum anderen, weil man halt, ja, wenn man so heute guckt, auf die heutige Lage, damals hier im Buch war es der Wettlauf und Kampf um die Wissenschaftler, um schweres Wasser, um Uranvorkommen. Ja, was ist denn heute los, wenn es um die seltenen Erden in der Ukraine geht? Ne? Genau. Also wir haben hier ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte zum Hier und Jetzt. Wir sehen, wie sich das mit dem Kalten Krieg entwickelt hat, wie sich überhaupt das Thema USA, Russland entwickelt hat, bis heute, bis jetzt, diese ganzen Bögen, die es da gibt, wie sich Europa entwickelt hat. Also da ist unheimlich viel rauszuholen, obwohl es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so scheint. Also das ist natürlich auch nochmal so ein spannender Aspekt von diesen süffigen, ich möchte es nochmal sagen, ich liebe dieses Wort, Kopetzky-Roman.
Ja, sehr schön. Da bleibt mir ja eigentlich nur noch die Frage zu stellen, wo und für wie viel kann man sich dieses gute Stück Literatur denn zulegen, liebe Annika?
Das kann man tun beim Rowohlt Verlag. Dort ist es nämlich erschienen, Atom von Steffen Kopetzky. Kostet in der gebundenen Ausgabe 26 Euro, im keimfreien E-Book 24,99. Und auch von meiner Seite aus nochmal ganz liebe Grüße an das Ehepaar Kopetzky, Steffen und Dorle.
Herzchenaugen. So, damit kommen wir zum zweiten Buch dieser Folge und ich darf es vorstellen und yeah, Leute, es ist wieder Zeit für fucking Kurzgeschichten. Nice. Ich weiß, ihr habt alle drauf gewartet. Ich habe heute mitgebracht Die blutige Kammer von Angela Carter. Ein in neuer Übersetzung vorliegender Erzählband der Grandmother of feministische Horrorliteratur. Hier werden klassische Märchen und Erzählungen umgedreht. Inwiefern ich das meine, erfahrt ihr gleich. Der Roman ist im englischen Original bereits 1979 erschienen und gilt bis heute als ein Klassiker der feministischen Literatur. Angela Carter bzw. Angela Olive Pierce ist 1940 geboren und 1992 verstorben. Sie war eine englische Schriftstellerin, Journalistin und Lyrikerin, die unter dem Namen Angela Carter veröffentlichte und vor allem für ihre feministische, abgedrehte und mit magischem Realismus aufgeladene Literatur berühmt geworden ist. Das vorliegende Werk Die blutige Kammer ist das bekannteste ihrer Bücher. Sie lebte in Japan, den Vereinigten Staaten und Australien. Zudem gewann sie den John Lowell Rice Prize und den Somerset Maugham Award. Im Jahr 2008 wurde sie von der Times auf Platz 10 der Liste der 50 größten britischen Schriftsteller seit 1945 gesetzt.
Ui.
Kommen wir doch mal zum vorliegenden Buch beziehungsweise zu den Kurzgeschichten. Exemplarisch möchte ich hier jetzt mal drei Geschichten in Kürze anreißen, damit ihr mal so einen kleinen Eindruck von diesen Erzählungen bekommt. Die erste Geschichte mit dem Titel Der gestiefelte Kater, da ist natürlich die Verwandtheit relativ klar zu erkennen. Protagonist und Ich-Erzähler ist Figaro, ein Kater, der zusammen mit einem mittellosen jungen Mann lebt, die zusammen beim Kartenspielen betrügen oder sich gegenseitig helfen, Angebetete ins Bett zu kriegen. Eines Tages verliebt sich Figaros Begleiter in eine junge Frau, die von ihrem viel älteren Ehemann dauerhaft im Haus eingeschlossen wird und nur abends für eine Stunde am Fenster sitzen darf. Der junge Mann wird verzweifelt und hat an den früheren Späßen mit seinem Kompagnon kein Interesse mehr, was natürlich Figaro wiederum dazu bewegt, einen Plan auszuhacken, wie sich die beiden Verliebten treffen können und er endlich wieder seinen Kompagnon zurückbekommt. Dass Figaro sich selbst dann auch noch verliebt, war jedoch nicht geplant. Zweite Geschichte, die ich vorstellen möchte, kurz oder anreißen möchte, heißt Der Erlkönig. Inspiriert von dem berühmten Goethe-Gedicht Erlkönig, Ihr kennt, wer reist so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind.
Ist es hier wenigstens die Mutter mit ihrem Kind?
Nein, nein, so ist es nicht. Es ist tatsächlich relativ unähnlich diesem Gedicht. In der Geschichte ist der Erlkönig nämlich eine Art Waldgespenst, was irgendwann einfach aufgetaucht ist und jedwede natürliche Ressource, also Wind, Wasser und so weiter, kontrollieren kann. Er wird als Teil des Waldes selbst beschrieben, besitzt jedoch auch eine menschliche Gestalt. Die Erzählerin verfällt ihm immer wieder, wenn er sein Lied durch die Welt ruft, und sie weiß jedoch auch, dass er die Verfallenen irgendwann in kleine Vögel verwandelt und ihre Zeit auch bald gekommen ist. Also fasst sie einen folgenschweren Entschluss. Letzte Geschichte, auf die ich kurz eingehen möchte, heißt Der Werwolf. Hier haben wir abermals eine junge Erzählerin und Protagonistin, die während im ganzen Land alte Frauen wegen ihrer angeblichen Hexenkräfte zu Tode gesteinigt werden, ihre Großmutter besuchen möchte und dabei auf einen Wolf trifft. Sie sagt ihm kurzerhand die rechte Pfote ab. Pun intended, kurzerhand, you know. Und der Wolf.
Oh mein Gott, da kommt der Folgentitel her.
Ist das wirklich so lustig oder machst du das nur so lustig, Robin?
Weiß ich nicht. Delivery ist ja auch immer part of the joke. Also, sie hackt ihm kurzerhand die rechte Pfote ab und der Wolf verzieht sich heulend ins Unterholz. Bei näherer Betrachtung der abgetrennten Pfote fällt der Protagonistin jedoch auf, dass es sich um eine menschliche Hand handelt und nicht nur um irgendeine, sondern um die ihrer Großmutter. So viel erstmal zu den Geschichten. Im Erzählband sind insgesamt 10 Kurzgeschichten vereint, die zwischen etwa 50 Seiten und nur 2 Seiten lang sind. Alle Geschichten orientieren sich, wie bereits vorhin kurz angerissen und habt ihr bestimmt auch gerade schon gehört, dabei mal mehr, mal weniger lose an altbekannten Märchen wie zum Beispiel Blaubart, der gestiefelte Kater, Rotkäppchen und die Schöne und das Biest. Diese haben jedoch im starken Kontrast zu ihren Originalen nicht nur meistens eine weibliche Sichtweise, sondern auch feministische Aspekte, die in den Geschichten verarbeitet werden. Dabei sind die Storys keineswegs einfache Nacherzählungen, also zumindest nicht immer, mit einer neuen Perspektive und abgeänderten Bedingungen, sondern stehen für sich selbst und bringen meistens eigene Ideen mit ein. Generell lässt sich sagen, dass die Geschichten vor allem vom Vibe leben, den Angela Carter hier fulminant in Szene zu setzen weiß. Heruntergekommene Schlösser voller Spinnenweben, verrottenden Teppichen oder morschen Gemäuern, düstere Wetterbedingungen, also entweder es regnet oder es schneit die ganze Zeit, überlaufen Insekten oder Kleintiere herum, hinter jedem Schatten lauert Grauen, Unheil oder direkt der Tod. Viele Szenen der Geschichte werden auf Umgebungsbeschreibungen verwendet, die genau diesen Vibe erzeugen wollen und das meistens auch sehr gut tun. Jedoch muss ich sagen, dass diese doch sehr ausufernden und teilweise den halben Text einnehmende Beschreibungen auf Dauer doch eine gewisse Abnutzungserscheinung haben, die sich recht schnell auch bei mir breit gemacht hat. Die Charaktere sind leider auch nicht so sehr ausgereift und stellen häufig eher eine Schablone dar als echte Menschen. Gerade die ProtagonistInnen sind da bis auf kleine Ausnahmen leider eher leblos und fad. Meistens handelt es sich, wie gesagt, um junge Frauen, die wegen Geld oder machtbesessener Männer zwangsverheiratet werden und dann ein trostloses, wenn nicht sogar lebensgefährliches Dasein fristen. An sich werden diese Erfahrungen auch gut abgebildet, nur wird es nach dem 5. Mal irgendwann auch langweilig. Auch zusätzliche Charaktereigenschaften lassen sich in diesen Geschichten wenig erkennen, nur ab und an und eigentlich immer gegen Ende der Geschichten werden die Figuren dann doch rebellisch, was jedoch selten zum restlichen Kontext passt. Also die haben sich die ganze Zeit irgendwie unterdrücken lassen und die hatten die ganze Zeit Angst und am Ende, ja, bringen sie dann ihren Peiniger doch um. Also es macht so es gibt keine richtige Entwicklung, die dann zu diesem Ende führt, also zumindest aus meiner Sicht nicht. Es gibt jedoch auch einige Ausnahmen, zum Beispiel der gestiefelte Kater, der in einer etwas altmodischen Sprache halt wie Märchen erzählt und auch sonst immer mal einen lockeren Spruch parat hält. In der Geschichte Der Werwolf ist die Protagonistin zwar auch wieder eine junge Frau in Gefahr, die sich jedoch gar nichts gefallen lässt und direkt ohne Zaudern zur Gewalt greift, so nämlich. Leider bleibt die Lebendigkeit meistens aus. Das Pacing, abgesehen von diesen Umgebungsschreibungen, ist an sich meistens sehr gut gelungen und schafft es den Lesenden, einen guten Eindruck der Geschehnisse zu geben und dabei noch Spannung aufzubauen. Leider haben wir meines Erachtens auch hier wieder das Problem, dass sich die Enden zu oft gleichen und eine Art Wannabe-Happy-End kreieren, was aufgrund der düsteren Thematik auch nicht so ganz passend und ein bisschen drapiert wirkt. Hier liegt meines Erachtens auch die Kritik von Carter, die vor allem die sonst im Hintergrund stehenden Frauen der Märchen in den Vordergrund rücken wollte, um auch denen mal ein nettes Happy End zu verpassen. Also ich verstehe das schon, aber es hat halt einfach irgendwie nicht so gut in den Text gepasst. Zu guter Letzt möchte ich natürlich nochmal auf die Themen der Geschichten eingehen. Wie ich bereits zu Beginn gesagt habe, handelt es sich hier um feministische Literatur, was an vielen Punkten, die ich schon angesprochen habe, gut sichtbar wird. Fast alle Hauptfiguren sind Frauen. Trotz ihres Schicksals rebellieren sie gegen die Obrigkeit, sprich das Patriarchat, und obsiegen immer. Nach heutigen Maßstäben wären diese Geschichten eher minimal feministisch. Doch hat das Buch nach Erscheinen in den späten 70ern für viel Aufsehen und Kritik wegen genau dieser Punkte auch gesorgt. Also es hat ja auch genau das gemacht, was es eigentlich machen wollte. Aber heute lockt das halt eben niemanden mehr unterm Stein hervor. Aber ein weiteres wichtiges Element ist natürlich auch noch die Auflehnung gegen die Obrigkeit, gegen sein eigenes Schicksal anzutreten, sich der Freiheit zuzudrehen und sich gegen, ja, seine eigene Geschichte schreiben zu können. Mir haben die Geschichten an sich ganz gut gefallen. Ich muss aber auch sagen, dass sie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein bisschen Abnutzungserscheinung hatte. Es ist dann doch ab und zu oft das Gleiche. Es ist dann doch ab und zu einfach zu unvariabel, nenne ich es einfach mal. Wenn ich so einen Kurzgeschichtenband habe, dann gehe ich dann natürlich von aus, dass ich verschiedene Kurzgeschichten habe. Wir haben hier zwei Kurzgeschichten, die fast genau gleich sind und beide die Schöne und das Biest nachmachen sozusagen. Die sind minimal anders. Der eine ist, da ist eine Mal ist das Biest ein Tiger und das andere Mal ein Löwe, aber die Geschichte ist fast eins zu eins gleich. Und dann frage ich mich, okay, warum? Also, warum? Aber also ich möchte jetzt nicht so sehr auf den Geschichten herumhangen. Ich glaube, nur aus heutiger Perspektive sind vielleicht einige nicht ganz so gut gealtert. Habt ihr Fragen?
Robin, ich finde das wahnsinnig spannend, was du sagst zum Vergleich des Leseeindrucks von vor 45 Jahren und heute. Weil wir beklagen uns ja immer, und das auch zu Recht, dass der Feminismus noch nicht weit genug vorangeschritten ist und wir weit entfernt sind von der Geschlechtergerechtigkeit. Gleichzeitig verstellt einem der Blick auf all das, was noch zu leisten ist, ja manchmal den Blick auf das, was schon geleistet worden ist. Mhm. Und der Erfolg solcher Literatur, die dazu beiträgt, die Sichtweise der Gesellschaft zu verändern, der cancelt sich dann manchmal ja selber aus, indem sich diese Literatur, ich würde es nicht sagen, überflüssig macht, aber sich in ihren Aussagen weniger aktuell macht, weil vielleicht manche Problematiken bereits überwunden worden sind. Mhm. Hast du den Eindruck, dass das hier der Fall ist? Und inwiefern ist es noch aktuell und inwiefern ist es überholt aus deiner Sicht?
Also ich finde, es hat auf jeden Fall dadurch noch Aktualität, weil es, glaube ich, einfach auch schon Teil des Kanons ist. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, als das Buch rauskam, gab es viel Kritik daran, so nach dem Motto, ah ja, jetzt wird das geändert, auf die Frauensicht, bla, brauchen wir das so. Diskussionen, die wir heutzutage über andere Themen auch führen, Stichwort Disney und die Besetzung von POCs für weiße Rollen, das wird ja immer drüber diskutiert und so weiter. Also diese Diskussionen gibt es ja heute noch, nur halt in anderer Form. Aber was die Aspekte dieses Buchs angeht, und zwar eben, dass die weibliche Perspektive gezeigt wird, dass die Frauen, die normalerweise da so in Gefahr sind, und dann kommt irgend so ein Held und befreit die, und eigentlich ist dieser komische Prinz, der dann ganz am Ende einmal auftaucht, ist dann voll der krasse Held und die Frau rückt dann immer weiter in den Hintergrund. Das haben wir halt, glaube ich, als Gesellschaft auch einfach schon überwunden. So, es ist ganz normal, dass wir Geschichten erzählen, in denen Frauen die Hauptrolle spielen, in denen Frauen obsiegen. So, das ist nichts Ungewöhnliches mehr. Und ich glaube, deswegen hat das Buch so ein bisschen an Aktualität verloren und gleichzeitig irgendwie nicht, weil es halt eben Teil des Kanons ist und dass man heutzutage solche Sachen macht, ist halt Standard. So, da hebt keiner mehr eine Augenbraue aus, vielleicht so ganz rückschrittige Menschen, aber genau das meine ich, dass das hier halt, glaube ich, ja, eben für heutige Verhältnisse einfach ganz normal ist. Und ich glaube, dass deswegen ich einige dieser Geschichten gar nicht als so rebellisch, feministisch, was auch immer empfunden habe, weil sie das für aus meiner Perspektive mit der Literatur natürlich auch, die ich gelesen habe, ich bin ja erst 32, natürlich auch, ja, sich diese Problematik für mich gar nicht existiert hat. Und ich mir dachte, ja, also ich habe den Grundgedanken verstanden und man natürlich, wenn man dann auch so die Hintergründe des Buchs googelt, so dann erschließt sich noch einiges. Aber ich würde jetzt hier schon sagen, dass wir gesellschaftlich weiter sind und das deswegen ein bisschen vielleicht aus der Zeit gerückt sich anfühlt. Aber ich finde es immer noch recht aktuell, einfach weil es Teil des Kanons ist. Und dass ich glaube, viele Geschichten, die heute wir so hören, auch gerade was so Märchenadaptionen angeht, auch viele, glaube ich, einfach Angela Carter auch als Vorbild benutzt haben.
Die Gegendarstellung zu den Aussagen von Robin hört ihr bald auf der Buchmesse Seitenwechsel, die ihr natürlich nicht besucht.
Also ich finde, vielleicht um Maikes Frage und Robins Antwort so ein bisschen zusammenzuführen, man kann ja dann auch das Buch als so ein bisschen historisches Zeitdokument nehmen und mal gucken, so nach dem Motto, womit mussten wir uns damit vor 45 Jahren beschäftigen und wie weit sind wir seither gekommen? Das ist ja vielleicht auch ein bisschen was Schönes. Aber ich habe noch eine andere Frage, und zwar, Robin, du als unser liebster Märchenonkel, du kennst dich ja aus, jetzt hast du ja gesagt, da sind ganz viele Märchen, manchmal ist nur der Unterschied tief Tiger zu Löwe. Aber welche Geschichten zum Beispiel weichen denn mal so richtig krass von den Vorlagen ab? Und gibt es da auch eine, die vielleicht irgendwie so eins zu eins genauso ist, wie wir sie kennen oder ziemlich nah dran?
Das ist eine sehr interessante Frage, ja, die gibt es nämlich tatsächlich. Also es gibt welche, die sind ganz, ganz anders, wie vorhin schon der Erlkönig, die ich erklärt habe. Das hat ja mit dem Gedicht so gut wie gar nichts mehr zu tun. Außer vielleicht, dass der Erlkönig, man könnte ihn als Gedicht irgendwie als Naturgewalt identifizieren und das ist in der Geschichte auch ein bisschen so, aber es sind die einzigen Gemeinsamkeiten, die diese beiden Storys gemeinsam haben. Und dann haben wir aber sowas wie Die blutige Kammer, das ist die Haupt-, also die erste Geschichte, ne, und auch wie der Titel des Buches, was einfach Blaubart, also die Geschichte Blaubart, 1:1 ist. Das ist wirklich fast 1:1 die gleiche Geschichte. Ich kenne mich mit dem zugrunde liegenden Text nicht so gut aus, aber ich habe natürlich für die Folge gegoogelt, um zu verstehen, okay, wie stark sind denn die Parallelen? Und da ist die Geschichte gefühlt 1:1 die gleiche. Bei Der Schöne und das Biest haben wir auch sehr, sehr starke Parallelen. Also es gibt immer mal wieder sehr starke Parallelen und dann gibt es wieder welche, die sind sehr losgelöst. Es gibt zum Beispiel so eine Vampirgeschichte, die konnte ich gar nicht richtig einordnen, wo die hingehört. Es gibt so eine Schneewittchengeschichte, die aber irgendwie dann wieder auf zwei, drei andere Märchen verwiesen hat, so über die ich hier noch nicht mehr so eingehend reden möchte, aber es gibt einige, da sind die Parallelen wirklich extrem krass, das ist fast wirklich die gleiche Geschichte, nur einfach anders erzählt. Und dann gibt es Geschichten, die einfach komplett neu sind oder die gar nichts eigentlich mit ihrer Vorlage zu tun haben, bis auch vielleicht so die Basisdaten. Aber ich muss insgesamt sagen, dass mir die Geschichten doch ein bisschen zu nah an den Märchen dran waren. Angela Carter hat selber gesagt, sie wollte das nicht als Neuinterpretation und sie wollte diese Geschichten nicht neu schreiben. Andererseits hat sie die Geschichten an einigen Stellen viel neu geschrieben. Deswegen, ja, muss ich da doch sagen, also man kann die Parallelen, sie sind unverkennbar. Sagen wir es mal so.
Eine bunte Wundertüte.
Ja.
Robin, wenn die Menschen sich jetzt selbst einen Eindruck machen möchten, wie aktuell das noch ist und wie nah es dran ist an den Originalen, kannst du eine Handlungsanweisung aussprechen?
Natürlich, dann könnt ihr zum Buchhändler, zur Buchhändlerin eures Vertrauens gehen und euch Die blutige Kammer von Angela Carter in der Neuübersetzung von Maren Kames besorgen. Erschien bei unseren guten FreundInnen vom Surkamp Verlag, 25 Euro in der schönen Hardcover-Variante und 21,99 als digitale Version. Dann kommen wir zum letzten but not leasten Buch dieser Folge. Jetzt hatten wir einen deutschen Autor, eine britische Autorin und jetzt haben wir natürlich, wie sich das gehört, für internationalen Podcast einen französischen Autor. Was haben wir denn dabei, liebe Maike?
So muss das sein. Höchste Zeit, die Franzosen hier ans Steuer zu lassen. Wir reden über einen Lieblingsautor dieser Show, nämlich Laurent Binet aus Paris. Laurent Binet macht in all seinen Romanen etwas, was wir hier besonders lieben, denn er beschäftigt sich in den Texten mit dem Verhältnis von Sprache, Geschichte und Realität. Geschichte und Realität, das hatten wir eben schon bei Steffen Kopetzky. Bei Laurent Binet kommt immer noch eine starke theoretische Ebene dazu, plus eine Ebene des gesteigerten Wahnsinns, die ihn mir besonders sympathisch macht. Schauen wir noch mal kurz zurück, was er uns bisher so an Literatur geschenkt hat. Natürlich Ha, 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 Ha. Himmlers Hirn heißt Heydrich. Ein Buch über, wer hätte es gedacht, Heydrich und ein Text, der die Frage stellt, wie eigentlich historische Wahrheiten konstruiert werden. Ein hochinteressantes, vielfach ausgezeichnetes Werk. Dann hatten wir Die siebte Sprachfunktion, ein durchgeknallter Krimi über die Ermordung von Roland Barthes, der natürlich in Wirklichkeit verunglückt und gar nicht ermordet wurde. Also hier haben wir schon kontrafaktische Aspekte. Und dann das letzte Buch von ihm, das wir vor einiger Zeit hier in der Show hatten, Eroberung, eine Alternativweltgeschichte. Da wird nochmal der Grad an Wahnsinn hochgeschraubt, denn hier entdecken die Inka Europa. Es ist unfassbar, was Binet in seinen Plots an Theoriewissen, an historischem und auch linguistischem Theoriewissen verarbeitet, zerschreddert, remixed. Ich bin Fan. Schauen wir mal, worum es in seinem neuen Roman Perspektiven geht. Der spielt im 16. Jahrhundert in Florenz und es geht um den Mord am italienischen Maler Jacopo da Pontormo, der mit einem Meißel im Herzen tot in der Kapelle von San Lorenzo in Florenz aufgefunden wird. Und der Herzog Cosimo de Medici beauftragt seinen Höfling Giorgio Vasari mit der Aufklärung dieses Mordes. Es ist also ein Renaissance-Krimi und all die Herren, die ich gerade nannte, also den Maler Pontormo, den Herzog Medici und seinen Höfling Vasari, die gab es alle wirklich. Und Pontormo war ein Hauptvertreter des Manierismus, ein Schüler von Leonardo da Vinci, ein ganz wichtiger Künstler in der ausgehenden Renaissance. Allerdings, und hier kommen wir schon zum Kontrafaktischen, ist gar nicht so klar, wie Pontormo starb. Es gibt überhaupt keine Hinweise, dass er ermordet wurde. Aber was juckt das Binet? Der schreibt schließlich historische Fiktion. Und nicht nur am Plot wird ein bisschen gedrechselt, der wird genau wie Kopetzky als Fusion von Fakt und Fiktion präsentiert, sondern hier ist auch die Form besonders herausfordernd. Wir haben es hier nämlich mit einem Briefroman zu tun. Das ganze Ding beginnt mit einer Einleitung, unterschrieben mit B-Punkt. Es ist Laurent Binet, wir wissen es nicht. Und dieser B-Punkt in der Einleitung behauptet, er habe dieses Konvolut aus Briefen während einer Toskana-Reise erstanden und dann lediglich übersetzt. Er habe es also gefunden und übersetzt. Und die Briefe stammen von 20 Schreibenden und schildern diesen Mord und die Motive und die Gesellschaft der Zeit ganz unterschiedlich in 176 Briefen über Kirche, Politik, Gesellschaft, Handwerk, die Malerkollegen. Da kommen alle möglichen Leute zu Wort. Der Herzog von Florenz, die Königin von Frankreich, Maler, Bildhauer, Nonnen, Papst Paul IV., das Mordopfer selbst.
Und ich.
Nee, Robin, du kommst nicht zu Wort. Es tut mir leid. Das würde dem Ganzen natürlich eine noch schönere Wahnsinnskomponente geben, wenn du auch zu Wort kämst. Ist aber leider nicht der Fall. Aber ich finde, 176 Briefe sind auch so schon ein stattliches literarisches Mosaik. Und es macht unglaublich viel Spaß, wie Binet das schildert. Weil jetzt klingt das vielleicht erstmal wie eine kleine Drohung, wenn wir sagen, es spielt in der Künstlerszene des Florenz im 16. Jahrhundert und es ist ein Briefroman und so und ihr denkt vielleicht 176 Briefe über Florenz um Himmels Willen. Aber es ist so, so lustig, denn damals, alle Intrigen, die damals gesponnen wurden, die politischen Machenschaften, all das wird hier eingearbeitet. Also wir haben hier Tea und Drama und Gossip im Italien der Renaissance in einer ganz frischen und schnellen Sprache. Also ein Reddit-Gossip-Thread could never, was wir hier geliefert kriegen. Und eben vermischt mit diesen historischen Aspekten. Da ist zum Beispiel ein Seitenerzählstrang, den ich besonders interessant fand. Da geht es um ein Bild, das Pontormo wirklich gemalt hat, Venus und Amor. Und in der Geschichte wurde das Gesicht der nackten Venus durch das Gesicht der Tochter des Herzogs ersetzt. Und da wird natürlich sich gefragt, warum hat er das gemacht? Und kann man dieses Bild jetzt irgendwie entfernen? Es wird dem Ruf schaden. Und all die Verstrickungen in der italienischen Politik damals. Man muss ganz häufig, falls man das gesehen hat, an Borgia denken. Und dann andere Fragmente, auch künstlerische Fragmente, die Annika gleich noch ansprechen wird, die sich mit dem Italien dieser Zeit befassen. Das alles ist ein riesengroßer Spaß, wie das immer so ist mit Binet. Und auch eine Aufforderung, sich in das Rabbit Hole hier zu begeben, weil so viele Begebenheiten, also der Beef, den Pontormo mit seinem Farbenmischer hatte oder alle anderen möglichen Kleinigkeiten, die hier aufgeführt werden, wer, warum, wen heiraten soll, was sich dabei gedacht wird und die Nonnen, die da lästern und es ist einfach großartig, wie Binet dieses Tableau hier aufbereitet, also Perspektiven, in ganz vielen Aspekten. Es geht um Kunst und was sie darstellt. Es geht um die Perspektiven der einzelnen Personen. Es geht um Wahrheit und Fiktion. Also auch hier wieder die Grenze zwischen Kunst und Leben wird ein Stück weit verwischt. Und wie immer bei Binet wird auch darauf hingewiesen, dass die Geschichte, die wir uns erzählen, am Ende aus Geschichten besteht und durch die Art der Rahmungen, die wir diesen Geschichten setzen, die Sprache, die wir verwenden, die Schwerpunkte, die wir setzen, wir eingreifen in das, was früher geschehen ist. Und das ist für ihn als Historiker natürlich ein ganz, ganz spannender Aspekt. So, jetzt habe ich hier ein schönes Zitat aus dem Buch, das ich unbedingt noch vorlesen wollte. Wartet. Ha, so. Also, ich zitiere den Anfang des Briefes der Herzogin von Florenz an seine Heiligkeit Papst Paul IV. Ihr wisst, heiligster Vater, so gut wie ich, dass Luthers Gefolgsleute überall sind, dass Sodoms Jünger sich nicht mehr verstecken und dass es oft dieselben sind, von denen es überall wimmelt und die immer mehr Einfluss nehmen, getarnt mit der Maske von Kunst und Tugend. Annika. Da muss ich natürlich an dich denken. Luthers Gefolgsleute. Ich als Katholikin sage, Annika, Was ist deine Meinung dazu?
Sodom, gut, schlecht, ich weiß es nicht. Ich bin Atheistin, ich kann mich zu solchen religiösen Themen überhaupt nicht äußern. Ich würde mich aber viel lieber zu meiner neuen Liebe äußern. Ich habe eine ganz neue Liebe und die heißt Laurent Binet. Ist das auch okay, Maike?
Das höre ich sehr, sehr gerne. Lass uns über die obszönen Fresken in der Kapelle von San Lorenzo sprechen, Annika.
Also es ist wirklich großartig. Es ist, ich muss hier bekennen, es ist wirklich mein erster Binet. Ihr kennt das ja, viele Bücher, wenig Zeit. Deswegen erstmal, Maike, ganz großen Dank, dass ich jetzt endlich mal die Gelegenheit hatte, einen mitzulesen. Und dann möchte ich mich jetzt hier auch noch outen als großer Fan von Briefromanen aus Frankreich. Der Wahnsinn. Was hatte ich für einen Spaß mit diesem Buch? Genau wie Marc es geschildert hat, ich habe auch anfangs gedacht, aha, 16. Jahrhundert, Florenz, Briefe, ach, will ich mir das jetzt irgendwie geben? Aber also das ist dieses Buch so eine Gaudi, Wahnsinn. Briefromane aus Frankreich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan, egal ob jetzt ganz klassisch Gefährliche Liebschaften von Laclos ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher aus dem 18. Jahrhundert. Auch die modernen Varianten, ich erinnere mal an die E-Mail-Version Liebes Arschloch von Virginie Despentes, auch ein Briefroman aus Frankreich. Und hier in diesem Buch haben wir das so ein bisschen beides kombiniert. Also wir haben eine historische Geschichte, die aber aus der Gegenwart heraus erzählt wird und ja eigentlich auch, das hast du ja gerade schon erwähnt, Maike, auch so ein bisschen aus der Gegenwart heraus geframed wird durch dieses Vorwort quasi mit einem gewissen Mini-Not an Autofiktion, eventuell nicht so nach dem Motto, schaut mal, was ich die Autorenfigur vielleicht hier gefunden habe. Also das war schon mal der Anfang, der mir ganz hervorragend gefallen hat. Und ansonsten habe ich es wirklich also auch als riesengroße Hommage an Gefährliche Liebschaften gelesen. Genau dieses Level an Intrigen, die du auch schon geschildert hast. Die verschiedenen Leute, die da durcheinander schnattern, so muss man es ja wirklich mal sagen. Also es liest sich wirklich, der Klatschfaktor ist unfassbar hoch. Es liest sich sehr, sehr leicht, sehr, sehr amüsant. Der Sideplot mit der jungen Maria, die also da dieses naive Mädchen ist, mit Angst vor einem möglicherweise gewalttätigen Ehemann und ihre intrigante Tante, die versucht oder so tut, als würde sie ihr helfen, aber eigentlich ihre Naivität nur für eigenen Vorteil ausnutzen will. Das gibt's also auch in Gefährliche Liebschaften. Gleichzeitig habe ich auch Parallelen zu Despentes und ihrer feministischen Literatur gefunden, denn auch hier bei Binet geht es um den Fluch, den es bedeutet, als Frau geboren zu sein. Und auch dazu gibt es ja später noch Lektionen von bereits erwähnten Tantchen, frei nach dem Motto, als Frau kannst du eigentlich theoretisch alles tun, was du willst. Hauptsache, es kriegt niemand mit und dein Ruf bleibt gewahrt. Also auch da wieder. Auch wieder die Parallele zu Gefährliche Liebschaften. Und wir haben ja hier, auch wenn es 16. Jahrhundert ist, noch ganz viele andere aktuelle Themen. Also es geht hier um Klassismus in einem Sideplot, um Arbeiteraufstände. Es geht um Homophobie, es geht um falsche und vorgeschobene Moral, auch religiöser Natur. Maike, von daher passt dein Zitat wieder ganz gut, was du eingangs noch vorgelesen hast. Diese Moral, die natürlich ganz schnell fallen gelassen wird, wenn es der eigenen Macht dient. Ich fand auch die Wahl der Figur hier, des Pontormo, genau aus den Gründen, weil sein Tod unbekannt ist, total clever. Da kann Binet natürlich diese herrliche Geschichte entspinnen. Und auch, was du angesprochen hast, auch da nochmal ganz, ganz großes Lob. Titel und Thema, Perspektiven. Natürlich zum einen total räumlich, was hier auch sehr interessant, hätte ich auch nie gedacht, dass ich das spannend finde, aber es wird hier sehr interessant auch im Buch mehrfach erläutert, was Perspektive auch gerade auf Bilder bezogen und auf Kunst bedeutet, aber natürlich auch ganz metamäßig auf der literarischen Ebene, weil wir eben nur diese Briefe hier zu lesen bekommen und nicht nur von zwei Schreibenden, sondern von ganz vielen, die untereinander korrespondieren. Mit der einen Person so, mit der anderen halt ganz anders. Mhm. Also da bekommen wir auch ein sehr interessantes Sittengemälde. Und der allergrößte Spaß, da möchte ich jetzt tatsächlich Robin völlig überraschend mal zu Worte holen. Denn Robin, Hallo. Wenn du so, wenn du so diese Stichworte hörst, ne, Florenz, Medici, 16. Jahrhundert, abenteuerliche Jagden über Häuserdächer, woran denken wir da sofort?
Na, wir denken natürlich sofort an Assassin's Creed.
Ganz genau. Wir GamerInnen denken da sofort an Assassin's Creed und ich glaube auch Laurent Binet gehört dazu, weil hier gibt es wirklich also eine Szene, da bin ich vor Lachen fast vom Sofa gefallen. Ein Mensch, der also von einem Gebäude flüchten muss und nicht in den Tod springen will und ich verlese ein Zitat, am Fuße des Walds stand ein Karren mit Heu, den ein Stallknecht dort zurückgelassen haben. Doch, es geht noch weiter. Er springt also runter. Ich sprang auf die Brüstung, breitete die Arme aus wie der Gekreuzigte, schloss die Augen und sprang. Während des Falls hörte ich den Schrei eines Adlers, der die Stille zerriss. Ich landete wie auf Federn gebettet. Also, wer Assassin's Creed nicht kennt, da geht es tatsächlich die ganze Zeit nur darum, im Renaissance-Italien von irgendwelchen Dächern wie ein Adler mit einem Adlerschrei zu springen. Also, das war wirklich ganz, ganz großartig. Laurent Binet, Briefroman, lasst euch nicht abschrecken. Lange nicht mehr so viel Spaß gehabt mit einem Buch und glaube auch da wieder gleichzeitig auch so viel gelernt. Maike, danke. Danke.
Annika, ich freue mich jetzt total, dass ich dich zu Binet bekehren konnte, weil das ja doch ein sehr, sehr spezieller Schriftsteller ist. Aber ich liebe es einfach an ihm, dass er dieses tiefe Level an Einsicht in historische Zusammenhänge hat, in die er ja immer eintaucht in seinen Büchern. Und dass er dann diese Theorie einfügt und es aber so wahnsinnig macht. Also in der siebten Sprachfunktion haben wir es die ganze Zeit mit Semiotik zu tun, die benutzt wird, einen Mordfall aufzuklären. Und das sind einfach so irre Ideen und das kommt hier auch rüber. In diesen 176 Briefen in einem Interview hat er gesagt, dass er selber am Anfang verwirrt war, wer da eigentlich wie an wen schreibt. Ich kann da nur den Tipp geben, einfach weiterlesen. Das erschließt sich irgendwann und man merkt irgendwann, genau wie du es beschrieben hast, Annika, wer wo steht. Und in die Perspektive der Person auf die Person, an die sie wiederum schreibt, die legt nämlich fest, was in dem Brief am Ende steht. Also da sind Lügen drin, da ist Manipulation drin, teilweise sind aber eben auch Wahrheiten drin. Und da man als Leser ja gezwungen ist, sich auf die Erzählung der Person, die dort sind, zu verlassen, wie das übrigens bei dem Historiker ist, der historische Quellen erschließt, muss man sich überlegen, wem man jetzt hier in welchem Ausmaß glaubt. Und wem wir hier glauben, bestimmt unsere gesamte Vorstellung dessen, was vor unserer Zeit passiert ist. Und das ist die Faszination, mit der Binet immer spielt, dass Geschichte eine Form von geschaffenem Bewusstsein ist durch Sprache. Und das macht er aber so unterhaltsam und so lustig. Und das hat nie einen pädagogischen Impetus, selbst wenn es sich mit so harten und grausamen Themen wie Heydrich befasst. Setzt es immer wieder auf die Faszination der Sprache, die einen dann reinzieht und man möchte sich gerne damit befassen. Und das ist eben auch hier so. Und mir geht's genau wie dir, Annika. Also das 16. Jahrhundert in Florenz ist jetzt nichts, wo ich mir dachte, wow, da habe ich jetzt aber Lust drauf. Aber ich habe das Buch zugeklappt und habe gedacht, oh, ich würde wahnsinnig gerne jetzt mal nach Florenz fahren, in die Basilika von San Lorenzo und mir diese angeblich so obszönen Fresken, ich habe das übrigens gegoogelt, ich war sehr enttäuscht, es ist gar nicht so obszön, habe ich mir irgendwie jetzt obszöner vorgestellt. Irgendwie lame. Aber wahnsinnig gerne würde ich da jetzt mal drinstehen und mir das in echt angucken und über dieses Buch nachdenken. Und das muss man auch echt mal schaffen, jemanden einzunehmen für ein Thema, von dem man gar nicht wusste, dass er oder sie davon fasziniert ist. Ich feiere einfach Laurent Binet und freue mich schon drauf, wenn er einen neuen Roman rausbringt. Der Mann enttäuscht einfach nicht.
Ja, ich kann da nur als Neubekehrte mit einstimmen. Kurz noch mal kurz ergänzt, genau wie du gesagt hast, es sind ganz viele Leute, die hier Briefe schreiben. Das sind für mich, ich bin wirklich in der Kunstszene nicht außerordentlich bewandert, das sind für mich größtenteils Unbekannte gewesen, die dann auch noch ziemlich ähnlich klingende Namen haben. Maike und Robin wissen das, alle Menschen da draußen, die mich kennen, wissen das auch. Ich habe wirklich große Probleme, mir Namen zu merken. Also von daher war das für mich schon eine besondere Herausforderung, wenn die ja auch noch Borgini, Bronzino und Buonarroti und etc. heißen, aber Binet schafft es halt trotzdem, denen allen so eine eigene Sprache zu geben, Maike, genauso wie du gesagt hast, und das, obwohl die teilweise mit den Leuten unterschiedlich kommunizieren, ne? Also Tantchen spricht ja mit ihrem Mitverschwörer ganz anders als mit ihrer naiven Nichte, aber man kommt da wirklich gut rein und kann das gut auseinanderhalten, das möchte ich nochmal betonen, Leute, schreckt davor nicht zurück, das ist wirklich ein Heidenspaß, also wirklich richtig, richtig lustig und hatte richtig viel Spaß gemacht und so schlau dabei, toll. Robin, das wäre auch was für dich gewesen.
Ja, ja.
Ja, das klingt auch was, als wäre es was für mich gewesen, ey. Allein bei dieser Assassin's Creed-Anspielung wäre ich direkt ausgerastet. Aber so.
Ja, ja.
Liebe Maike, wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, diesen Briefroman?
Lest doch einfach mal alles von Laurent Binet. Ihr könntet beispielsweise anfangen mit Perspektiven in einer Übersetzung von Christian Wachinger, erschienen bei unseren FreundInnen vom Rowohlt Verlag. 304 Seiten kosten im Hardcover 26 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 19,99.
Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angelangt, und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, Leute, liebe Leute, nicht verzagen, wir sind ja in 2 Wochen wieder da. Bis dahin, ja, gehabt euch wohl, lest was Gutes, bleibt gesund, bleibt so cool, wie ihr seid. Bis dahin dürfen wir euch das Tschüss erbieten.
Tschüss.
Tschüss.